Castro und Kuba. Im Mai 1955 wird Fidel Castro, der wegen seines Überfalls auf die Moncada-Kaserne am 26. Juli 1953 im Gefängnis sitzt, vorzeitig entlassen. Aus Angst, dass die kubanische Miliz ihn beseitigen will, geht er mit seinem Bruder Raúl ins Exil nach Mexiko. Hier wird er die weiteren Schritte seiner Organisation planen, die nun den Namen Bewegung des 26. Juli trägt. In Mexiko begegnen sich Ernesto Guevara und Fidel Castro erstmals persönlich. Diese Bekanntschaft wird nicht nur das Leben beider Männer, sondern auch das Schicksal von Castros Heimat Kuba prägen. Castro ist sofort fasziniert von dem argentinischen Arzt und Revolutionär, in dem er nicht nur einen Gleichgesinnten, sondern auch einen ebenbürtigen Partner erkennt. Die Sympathie beruht auf Gegenseitigkeit. Angetan von dem charismatischen Castro, beschließt Guevara, sich den kubanischen Revolutionären anzuschließen. Endlich sieht er eine Gelegenheit, den bewaffneten Kampf aufzunehmen und zu handeln. Die neue Aktion, die Fidel Castro in Mexiko vorbereitet, ist noch gewagter als der Angriff auf die Moncada-Kaserne. Mit etwa 80 Mann will er auf Kuba landen und sich in die grüne Wildnis der Sierra Maestra schlagen, ein wilder Gebirgszug an der Ostküste der Insel. Um von der Landung abzulenken, werden weitere Gefolgsleute der Bewegung, die sich noch auf der Insel befinden, in der nahegelegenen Stadt Santiago de Cuba einen Volksaufstand organisieren. Sind die Revolutionäre erst einmal in der Wildnis untergetaucht, werden sie aus dem Untergrund operieren und stets völlig unverhofft gerade dort auftauchen, wo man sie am wenigsten erwartet. Eine Explosion hier, ein Brandherd dort, immer unerwartet, immer überraschend. Auf diese Weise hält man den Gegner permanent unter Druck. Die geplante Taktik ist nicht nur äußerst kühn, sie wird sich auch als über die Maßen erfolgreich herausstellen. Der Begriff Guerilla, der so viel bedeutet wie kleiner Krieg, beruft sich auf diese Vorgehensweise, bei der an zahlreichen kleinen Schauplätzen gekämpft wird. Entsprechend nennen sich die Revolutionäre, die in den Kampf ziehen, nun Guerilleros. Mit ihrer sogenannten Menuett-Taktik wird der Gegner von ihnen gewissermaßen umtanzt. Ernesto Guevara schließt sich der Bewegung vom 26. Juli zunächst als Sanitätsoffizier an. Er ist nicht nur von der Idee der Revolution überzeugt, sondern vor allem von der Person Fidel Castro beeindruckt. Dieser hält sich ganz offensichtlich für unbesiegbar und zweifelt nicht einen Moment am Gelingen seiner Mission. In ideologischer Hinsicht gibt es allerdings Unterschiede zwischen den beiden, die jedoch weniger einen Nachteil darstellen, sondern vielmehr dazu führen, dass Castro von dem umfassenden Wissen Guevaras über die marxistisch-leninistischen Theorien profitiert. Im Mai des Jahres 1956 beginnt auf der Ranch Santa Rosa in Mexiko ein hartes Training für die künftigen Guerilleros. Hier erweist sich Ernesto Guevara nicht nur als der eifrigste und gewissenhafteste Soldat von allen, er zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er an sich selbst die größten Anforderungen stellt. Die Kameraden schätzen ihn sehr und geben ihm den Namen Che, was so viel bedeutet wie der Kumpel. Schon nach kurzer Zeit im Ausbildungslager wird Che Guevara zum Personalchef ernannt. Erbarmungslose Märsche und Nachtwanderungen mit geringer Verpflegung, striktes Rauchverbot und eiserne Disziplin sollen die Männer auf die Strapazen vorbereiten, die sie in der kubanischen Wildnis erwarten. Auch dienen diese Maßnahmen dazu, jene zum Aufgeben zu veranlassen, die der bevorstehenden Mission nicht gewachsen sind. Inzwischen hat Fidel Castro etwa 40 Männer in Mexiko um sich geschart. Doch seine Aktivitäten sind nicht unbemerkt geblieben und am 20. Juni 1956 wird Fidel Castro mit zwei Begleitern in Mexico City von der Polizei verhaftet. Sämtliche konspirativen Wohnungen werden durchsucht. Obwohl die mexikanischen Behörden umfangreiche Kenntnis über die Pläne der Bewegung des 26. Juli haben, kommen sämtliche Revolutionäre bald wieder auf freien Fuß. Allerdings müssen sie ihr Ehrenwort geben, dass sie Mexiko innerhalb von 2 Wochen verlassen. Darum heißt es nun, schnell zu handeln. Einer der Guerilleros mit Namen El Cuate ist Mitbesitzer einer Yacht, der Granma, die zwar eher einem Wrack gleicht, aber dennoch von Castro für die Überfahrt nach Kuba auserkoren wird. Die Vorbereitungen dauern mehrere Monate und während dieser Zeit stoßen zahlreiche weitere Anhänger Castros zu den Guerilleros in Mexiko. Das Geld für die Umrüstung der Granma und für die notwendigen Waffeneinkäufe erhält Fidel Castro von dem ehemaligen kubanischen Präsidenten Prio Socarrás, der inzwischen in den USA lebt. Natürlich ist Castro klar, dass Socarrás ihn benutzt, um nach dem Sturz Batistas selbst wieder in Kuba an die Macht zu gelangen. Doch das zählt zu diesem Zeitpunkt nicht. Wichtiger sind die $50.000, die Socarrás anbietet. Ironie des Schicksals, dass dieses Geld höchstwahrscheinlich aus den Kassen der CIA stammt, denn auch den Nordamerikanern ist das Batista-Regime inzwischen ein Dorn im Auge. Im November 1956 sind endlich sämtliche Vorbereitungen abgeschlossen und alle Revolutionäre, die sich an der Guerilla beteiligen wollen, werden nach Poso Rico, einer Stadt südlich von Tuzpan, gerufen. Che Guevara schreibt einen Brief an seine Mutter. Und jetzt kommt der schwierigste Teil, alte Dame, der Teil, vor dem ich mich immer gedrückt habe und der mir immer gefallen hat. Weder hat sich der Himmel verfinstert, noch haben die Planeten ihre Bahn verlassen, und es hat auch keine Flut oder übermäßig unverschämte Wirbelstürme gegeben. Die Zeichen sind gut, sie stehen auf Sieg. Sollte ich sie falsch deuten, schließlich machen selbst Götter einmal Fehler, dann kann ich, glaube ich, wie ein dir unbekannter Dichter sagen, ich nehme in mein Grab nur die Schwermut des unvollendeten Liedes mit. In der Nacht vom 24. auf den 25. November um genau 1.30 Uhr legt die Granma von der mexikanischen Küste ab. An Bord befinden sich gut 80 Guerilleros, die an den Küsten Kubas bereits von 35.000 Soldaten und Polizisten, einigen Kriegsschiffen, 15 Küstenwachbooten und einer Luftwaffe von 78 Kampf- und Transportflugzeugen erwartet werden. Wieder ist Batista durch den Spitzel über Castros Pläne unterrichtet. Nur den Ort, an dem die Landung der Guerilleros geplant ist, kennt der Gegner nicht. Daher grenzt es praktisch an ein Wunder, dass weder die Flugzeuge noch die Schiffe Batistas nach 5 Tagen immer noch keine Spur von den Rebellen haben. Über einen Radiosender, den die Guerilleros an Bord haben, hören die Rebellen unterdessen, dass in Santiago de Cuba, wie vereinbart, ein Volksaufstand ausgebrochen ist. 7 Tage nachdem die Revolutionäre in Mexiko in See gestochen sind, gehen sie schließlich am 2. Dezember 1956 in der Bucht von Los Cayuelos bei Santiago de Cuba an Land, um sich dort mit einem gekaperten Lastwagen in die Sierra Maestra abzusetzen. Als die Granma auf Grund läuft, sind es noch gut 2 Kilometer bis zum eigentlichen Ufer, das die ersten Guerilleros nach einem Marsch auf schlammigem Untergrund nach etwa 3 Stunden erreichen. Che Guevara erleidet bereits bei dieser ersten Anstrengung einen Asthmaanfall. Als einer seiner Kameraden ihm helfen will, herrscht er ihn an: »Ich bin zum Kämpfen gekommen und nicht, damit mir jemand hilft.« Die Landung der Rebellen ist unterdessen nicht wie gehofft unentdeckt geblieben. Kaum haben sie sich in einem Mangrovendickicht versteckt, geraten sie auch schon unter Beschuss durch ein Küstenwachschiff. Hals über Kopf flüchten sie ins Landesinnere, Munition und Waffen können nur teilweise geborgen werden. Die Granma kentert und sinkt. Einen ganzen Tag lang irren die Rebellen durch den kubanischen Dschungel. Trotz des harten Trainings in Mexiko übersteigen die realen Strapazen das, was sie hier erwartet haben, bei weitem. Sie haben nichts zu essen und werden von riesigen Moskitoschwärmen heimgesucht. Als die Männer sich schließlich in ein Zuckerrohrfeld flüchten, um dem Beschuss aus der Luft auszuweichen, gerät das Feld in Brand. Dies scheint das vorzeitige Ende der Guerilla zu bedeuten. Von den 82 Mann, die auf Kuba gelandet sind, überleben nur 15, die sich in einem Lager im Gebirge versammeln. Das Batista-Regime sieht sich bereits als Sieger und wähnt sich angesichts der geringen Zahl der überlebenden Rebellen in Sicherheit. Diese Einschätzung wird sich jedoch als ein folgenschwerer Irrtum herausstellen.